Mal sehen, ob ich heute meinen Kumpel treffen kann. Dann können wir ein Bier trinken und ein bisschen quatschen. Oh, mein neuer Nachbar. Leute, der hat vielleicht Kohle, neues Haus, neuer Daimler, jeden Tag im Anzug zur Arbeit.
Boah. Oh, mein neuer Nachbar. Den sehe ich dauernd entspannt unter der Kastanie sitzen und quatschen. Der hat vielleicht Zeit.
Mein Auto habe ich verkauft. So komme ich mit meiner Halbtagsstelle einigermaßen über die Runden.
Wenn ich nicht andauernd mein Haus im Dunkeln verlassen und wieder betreten müsste. Es wäre schön, mal wieder Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Aber naja, so viele sind das ja eh nicht.
Ich möchte im Job auch mal was zu melden haben. Mich ignorieren sie fast alle. Dem da tanzt nicht jeder Depp auf der Nase herum. Mann, hat der's gut.
Bei der letzten Quartalsbewertung habe ich viele Mitarbeiter vor den Kopf gestoßen. Wenn ich die jetzt antreffe, bin ich ziemlich angespannt. Mit sowas muss der sich wohl nicht rumschlagen. Wie kommt der eigentlich über die Runden? Geht das mit rechten Dingen zu? Mann, hat der's gut.
Was habe ich im Leben eigentlich erreicht? Das lässt sich an einer Hand abzählen. Über den da schreiben Sie alle paar Wochen was Tolles in der Zeitung. Womit hat der das eigentlich verdient?
Die beste Unterhaltung seit langem hatte ich vor einiger Zeit mit unserem Fensterputzer. Der hatte einfach etwas Zeit für mich. Im Stillen achte ich diesen Menschen mehr, als viele denken würden. Der da setzt sich einfach zu seinem Kumpel unter die Kastanie, schwätzt mit ihm und trinkt Bier, bis die Sonne aufgeht. Wenn ich doch auch so ein entspanntes Leben hätte.
Tag.
Ja, herzlich willkommen im Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, die ist tausendmal schöner als ihr. Und da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Die neidische Königin, die es einfach nicht ertragen kann, dass sie nicht die Schönste ist. Spieglein, Spieglein, wer so anfängt zu fragen, dem werden bittere Antworten nicht erspart bleiben. Ja, natürlich bist du schön. Aber es gibt noch andere, die sind noch viel schöner als du. Und ja, natürlich bist du tüchtig. Aber es gibt noch andere, die sind tüchtiger als du. Und ja, natürlich bist du beliebt. Aber andere, die sind noch viel, viel beliebter als du. Und ja, natürlich bist du fromm. Aber andere, die sind noch frommer als du. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer so anfängt zu fragen, der bekommt bittere Antworten. Und er wird dabei immer mehr selber bitter. Denn es gibt immer einen. Es gibt immer einen, entweder direkt neben mir oder irgendwo hinter den Bergen, im Hinterland bei den sieben Zwergen, der es besser kann, der es besser hat. Es gibt immer ein Schneewittchen und Neid auf das Schneewittchen. Neid besteht ja darin, dass ich mich mit dem anderen vergleiche und neidisch bin auf das, was der hat und ich eben nicht. Und das geht ja schon sehr, sehr, sehr früh los mit dem Vergleichen. Wer hat das größere Eis? Mit den ersten Worten, die wir lernen, auch haben. Dann in der Schule. Wer hat die besseren Noten? Auch haben. Später. Wer hat die schönere Freundin? Okay, das sagten jetzt meine Kumpels und ich damals nicht. Auch haben. Wir sagten, überhaupt mal eine haben. Und weiter geht's, weiter geht's. Wer hat mehr PS? Auch haben. Wer macht den schöneren Urlaub? Auch haben. Und wer? Da postet einer tollere Bilder auf Instagram als ich. Wehe, ein anderer steht im Mittelpunkt und nicht ich. Wehe, ein anderer wird gelobt und ich nicht. Wehe. Denn dann kommt Neid in mir auf. Und das lässt mir keine Ruhe mehr. Und ich frage, hat er das denn überhaupt verdient? Geht es denn überhaupt hier mit rechten Dingen zu? Und die Urfrage des Neides, sie lautet eben, warum habe ich nicht, was der hat? Meine Oma, die sagte uns immer damals, wenn wir so verglichen haben, Junge, man sieht nur Tronon und nicht Trini. Was das auf Hochdeutsch heißt, haben die beiden in dem Theaterstück gerade eben wunderbar deutlich gemacht. Man sieht nur Tronon und nicht Trini. Und ich bin mir sicher, dass wir in der Regel die anderen für glücklicher halten, als sie in Wirklichkeit sind. Aber wir sehen halt nur, was die anderen so alles haben und sagen von Kindertagen an, auch haben. Darum ist ja auch Neid der Motor der Volkswirtschaft. Der Philosoph Peter Sloterdijk, der bezeichnet unsere Gesellschaft als ein Neidkraftwerk. Und dieses Neidkraftwerk, das heizt die Wünsche und heizt den Konsum von uns Menschen ständig an, auch haben. Manche meinen ja, dass wir in einer Neidgesellschaft leben und dass Neid typisch deutsch sei. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich denke, Neid ist ein sehr universelles Problem. Das Vergleichen und der daraus resultierende Neid, den gibt es, seit es die Menschheit gibt. Das geht ja schon mit Adam und Eva los, mit dem Vergleichen. Sie vergleichen sich mit Gott, sie wollen wie Gott sein, auch Gott sein. Und damit beginnt das ganze Elend auf der Welt. Kierkegaard, er bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er schreibt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und von Anfang an zeichnet sich der Mensch durch diese Dummheit aus. Die Bibel erzählt das von den ersten Kapiteln an, wie sich Kain mit Abel vergleicht und aus Neid seinen Bruder erschlägt. Wie Esau und Jakob vom Mutterleib an kämpfen, wer die Nase vorne hat, wie Neid ihr ständiger Begleiter ist. Wie Sarah und Hagar sich betteln, wie sich die Schwester Rahel und Lea vergleichen. Wie die 11 Brüder auf Josef neidisch sind, weil der Vater ihn mehr liebt. Wie Saul auf David neidisch ist, weil der beim Volk besser ankommt. Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass gleich 2 der 10 Gebote sich mit dem Neid befassen. Nämlich das 9. und das 10. Gebot, 2. Mose 20, 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel oder irgendwas, das deinem Nächsten gehört. Im Volk Gottes, da geht's ganz schön neidisch zu. Damals und auch heute. Neid gibt es auch unter Königskindern. Und Neid gibt es auch unter Pastoren. Schon unter angehenden Pastoren. Während meines Studiums, da lebte ich gemeinsam mit 80 Studenten in einem Studienkolleg in Rom. Und alle 80 hatten ein Auslandsstipendium bekommen. Alle waren gute Studenten und alle beobachteten sich hellsichtig wie die Luchse. Was hat der andere drauf? Welche Philosophen hat er schon gelesen? Welche Noten hat der? Wie predigt der? Wenn ich da predige, da saßen 80 Leute so da. Und solche Konkurrenzgedanken, die waren unter uns Brüdern omnipräsent. Mein Zimmernachbar zum Beispiel, der las vor dem Mittagessen noch schnell in ein Buch, um uns dann beim Mittagessen zu erzählen, was da so alles drinsteht, was er denn alles so gelesen hat. Neid. Neid gedeiht ja am besten in der Beziehung zwischen Gleichen. Ein Musiker in der Gemeinde zum Beispiel, also jetzt nicht in der Gemeinde, in anderen Gemeinden so. Also dieser Musiker, der beneidet ja nicht unbedingt jetzt hier Bono oder Eric Clapton, sondern er beneidet eher den Musiker von dem anderen Musikteam. Ich weiß nicht, ob ihr das alte Wort scheel sehen kennt. Scheel sehen. Das beschreibt so dieses verborgene Schielen auf das, was man glaubt haben zu können. Auf das, was man eigentlich glaubt haben zu müssen, aber halt nicht hat. Und mein Blick war ziemlich scheel. Ich hatte da nicht nur so eine auf, sondern ich trug da auch eine dicke Neidbrille. Im Volksmund sagt man ja, Neid frisst. Und im Buch der Sprüche, da heißt es, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Und ja, ich spürte, wie dieser Neid immer mehr in mir fraß, wie er sich so wie eine radioaktive Substanz langsam durch meine Glieder schlich und kroch und nach alles vergiftete. Wie kein fiel es mir schwer, dass mein Bruder mehr Erfolg hatte als ich. Hab keine Angst, ich habe da jetzt keinen erschlagen da unten. Aber Worte können auch verletzen. Nicht alle Neider werden ja gleich zu Totschlägern, aber Sticheleien können wirkliche Stiche sein. Und ich machte den anderen klein. Ich spielte seine Erfolge runter. Ich entwertete den anderen, damit ich größer erscheine. Und ehrlich, was habe ich da gelästert? Der Jakobusbrief, der hat recht. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Und neben dieser gemeinen Form des Neides entdeckte ich auch, wie Neid mich lähmte. So wie Friedrich Rückert das schon im 19. Jahrhundert auf den Punkt brachte. Der Blick des Neides sieht zu seiner eigenen Pein nur alles Fremde groß und alles eigene klein. Wer sich ständig vergleicht, der wird unglücklich, der wird trübsinnig, der bekommt angesichts der ganzen Schneewittchen Komplexe. Und mein Selbstwertgefühl ging damals so Schritt für Schritt schnurstracks runter in den Keller. Und ich merkte, wie ich mich immer mehr selbst entwertete, wie ich so in einer inneren Auflehnung gegen mich selbst lebte und fragte, warum bin ich so, wie ich bin? Und warum ist mir versagt, was mir versagt ist? Und darunter litt auch meine Beziehung zu Gott. Das habe ich lange Zeit überhaupt nicht bemerkt. Doch während einer geistlichen Auszeit, da wurde mir das nochmal klar. Da wurde mir das klar vor Augen geführt, wie ich letztlich mit Gott haderte. Warum, Gott, hast du bei mir so arg gespart? Warum haben die anderen mehr drauf als ich? Das ist doch ungerecht. Warum bin ich hier von lauter Schneewittchen umgeben? Die Welt, die ist doch ungerecht. Und eigentlich, Gott, ja, du bist ungerecht. Denn was du dem gegeben hast, das hättest du auch mir geben können. Hast du den anderen lieber als mich? Mir wurde so klar, wie sich durch das Fixieren dessen, was die anderen können, meine Lebensmitte, so nach und nach sich verlagerte auf die anderen hin und ich gar nicht mehr bei mir war und auch nicht mehr bei Gott. Durch meine Neidbrille wurde mein Blick verengt und ich sah überhaupt nicht mehr, was Gott in mich gelegt hatte. Da herrschte irgendwie so die Meinung, hey Gott, und du schuldest mir noch was. Und als mir das klar wurde, bin ich wirklich erschrocken, dass mir klar wurde, dass ich im tiefsten meines Herzens Gott vorwerfe, dass er mir etwas schuldet. Und mein Blick ging da zum Kreuz. Und ich dachte, wer schuldet hier wem etwas? Im Schatten des Kreuzes, da wird deutlich, Gott schuldet mir gar nichts. Ich schulde ihm alles. Er hat bei mir nicht gespart, er hat für mich alles gegeben. Und mir wurde in diesen Tagen klar, dass dran ist, was Petrus schreibt. Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Doch wenn das mal so einfach wäre, lieber Petrus. Ich kann den Neid nicht einfach so wegschicken aus meinem Leben. Neid ist ziemlich klebrig. Zumal, wenn sich dieses Lebensmuster über Jahre so eingeprägt hat. Im Kampf gegen diesen Quälgeist, da reichen keine guten Vorsätze. Aber wie kann ich ihn überwinden? Wie kann ich mit Jesus anders leben? Ich möchte 3 Schritte vorschlagen. Benenne, bekenne, begnade. Benenne, bekenne, begnade. Was bedeutet das? Erstens, benenne. Zuerst geht es mal darum, dass ich meinen Neid wahrnehme. Ich glaube, das größte Problem besteht nämlich darin, dass wir Neid nicht mehr als Neid benennen und ihn als Neid entlarven. Ich war so lange Jahre so ein Weltmeister im Verdrängen. Neid, ich doch nicht. Überhaupt, Neid ist doch normal, schau dich doch mal um. Das ist doch ganz menschlich, in so einer neidischen Grundhaltung durchs Leben zu gehen. Machen doch alle, ist doch nicht so schlimm. Und wir verkennen die lebensraubende Kraft des Neides. Und wir verharmlosen seine Wirkung auf unser Leben und auch auf das Leben anderer. Doch die Bibel nennt Neid Sünde. Paulus führt Neid im Römerbrief 1,29 nicht so unter den Lappalien auf. Neid steht da genau zwischen Bosheit und Mord. Zwischen Bosheit und Mord, da steht Neid. Neid ist Sünde und Sünde muss beim Namen genannt werden. Ich denke, so zu Neid versucht zu werden, dass ich merke, dass ich da anfällig bin. Und es mag ja bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein, je nach Prägung. Aber zu Neid versucht zu werden, ist, denke ich, noch nicht Sünde. Aber wenn ich diesem Neid gestatte, so in mein Herz zu kommen, sich dort auszubreiten, dann wird er zur zerstörerischen Macht. Wie gehe ich mit meinen negativen Gedanken um? Mit meinen negativen Gefühlen? Mir hilft da der Satz Jesu, die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum spreche ich die Wahrheit aus. Ich bin neidisch. Ich gebe zu, dass ich neidisch bin. Ich möchte auch so sein wie der da. Ich möchte auch so im Mittelpunkt stehen wie die da. Und das halte ich Gott hin. Keine Verdunklungstaktiken mehr. Keine Beschönigungen. Sicher, das verlangt Demut. Wenn ich trotz aller Gebetszeiten, trotz aller Bibellektüre, trotz aller Gottesdienstbesuche, trotz meines Glaubens an Gott feststelle, dass ich neidisch bin. Dass ich denke, dass Gott mir was schuldet. Dass da das Gefühl so ist, dass ich irgendwie zu kurz komme. Aber genau in dieses Gefühl hinein möchte Gott seine Liebe hineinfließen lassen. Mitten in meinen Neid hinein. Er möchte, dass mein Ort zu einem Ort der Begegnung wird. Zwischen ihm und mir. Er möchte mir genau da begegnen. Romano Guardini, der schreibt, Das wichtigste Gebet besteht darin, sich innerlich vor Gott zu stellen, sich dem heiligen Geheimnis Gottes zu öffnen und immer wieder zu sprechen. Ich will die Wahrheit. Ich bin bereit auch zu dieser Wahrheit, die mir zu schaffen macht. Gib mir Licht, dass ich erkenne, wie es mit mir steht. Als Christ darf ich mich in dieses Licht hineinstellen. Als Christ darf ich ehrlich benennen, die Wahrheit zugeben. Und versprochen, das bringt Licht ins eigene Leben. Das durfte ich erfahren, als ich es wirklich geschafft hatte, diesen Neid zu benennen. Das war für mich so ein erster Schritt der Überwindung. Und ja, das fordert. Und ja, das ist peinlich. Es ist peinlich zuzugeben, dass ich neidisch bin. Aber nur wenn wir ehrlich sind, werden wir frei und können anders leben. Ein zweiter Schritt dahin, bekenne. Das heißt, ich bringe meine Sünde, meine vom Vergleich und vom Neid geprägte Grundhaltung im Gebet zu Gott. Ich spreche es aus. Gott, was hier in meinem Leben abläuft, das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Das ist Sünde. Das trennt mich von dir. Das trennt mich von deiner Liebe. Bitte, vergib mir. Und Vergebung ist möglich, weil Jesus am Kreuz auch für meine Sünden gestorben ist. Ich darf Vergebung erfahren und Heilung kann beginnen. Das ist das eine, was bekenne heißt. Aber es gibt noch eine andere Art des Bekennens. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet auch, ich spreche vor Gott, vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt und auch zu mir selbst aus die Wahrheit über mein Leben. Und diese Wahrheit über mein Leben besteht eben nicht darin, dass ich ein Nichts bin. Ich bin kein Nichts. Ich bin kein Benachteiligter. Ich bin kein Mensch, der übersehen wird. Gott sieht und über meinem Leben, über deinem Leben liegt die Wahrheit. Wir sind von Gott geliebte, einzigartige Menschen. Und du und ich, wir dürfen gemeinsam mit Psalm 139 sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und genau so, wie ich bin. Genau so. Ich bin geliebt, gewollt, in Gottes Augen wertvoll. Und so lerne ich und so kann ich lernen, zu mir zu stehen. Mich anzunehmen. Mich, so wie ich bin. Und die Möglichkeiten, die Gott in mich hineingelegt hat, zu erkennen, sie auszuschöpfen, sie zu realisieren. Ich bekenne, dass Gott mich gesegnet hat und mehr noch, ich bekenne, dass Jesus in mir lebt. Als Christen sollten wir uns das immer und immer wieder bewusst werden lassen und bekennen, Jesus lebt in mir. Der lebendige Gott nimmt Wohnung in meinem Leben. Ich bin bewohnt. Und ich bin gerade da bewohnt, wo ich es oft nicht denke, wo ich denke, da ist er jetzt nicht drin, der Jesus. In meinen Kränkungen, in meinen Wunden, in meinen Grenzen. Als ich diese Wahrheit bekennen konnte, da spürte ich, wie so die Macht des Neides an Einfluss verlor. Wie ich anders lebte, weil er in mir lebt. Christus lebt in mir und ich bin wertvoll. Diese Wahrheit, die kann einen vom Neid geprägten Menschen aufrichten. Ja, klar, das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist ungerecht. Und diese Ungleichheit im Leben auszuhalten, das ist wirklich nicht einfach. Aber das gehört zum Menschsein dazu. Ich muss lernen, mit meinen Grenzen zu leben, mit meinen Begrenzungen. Aber genau in diesen Grenzen ist auch der lebendige Gott zu finden. Das ist doch der Kern des Evangeliums. also der springende Punkt. Und darum sprich diese Wahrheit immer und immer wieder über deinem Leben aus. Christus lebt in mir und ich bin wertvoll. Bekenne sie, sing sie, tanze sie vor Gott, vor dir selber und auch vor anderen. Benenne, bekenne. Und noch was kann helfen, dem Neid beizukommen. Begnade. Begnadet nennen wir einen Menschen, der sehr begabt ist. Und begnadet, das waren für mich immer die anderen. Begnadet, das waren für mich die anderen. Weiß ich, wie es bei dir ist. Kannst du von dir selbst sagen, ich bin begnadet? Aber genau das ist die Wahrheit. Du bist begnadet. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir die Fülle der Gnade immer und immer wieder in unserem Leben aufspüren und auch im Leben anderer. Gnade, das bedeutet, dass Gott sich uns zugewandt hat. Und zwar ganz unverdient. Wie wir heute zu Beginn gesungen haben, unverdient bin ich ganz dein. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Neid basiert auf dem Gedanken, dass ich das verdient habe und der andere es eben nicht verdient hat. Gnade ist aber durch und durch unverdient. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt Paulus. Wir leben von der Gnade Gottes und wir sind eingeladen, immer mehr Menschen der Gnade zu werden, Menschen der Gnade, die Mitmenschen, die sich selbst unter diesem Vorzeichen der Liebe Gottes sehen. Jesus möchte uns diese Neidbrillen abnehmen und er möchte uns seine Gnadenbrille aufsetzen. Und wie wär's, wenn wir uns selbst mal mit dieser Gnadenbrille anschauen? Denn wie oft gehen wir gnadenlos mit uns selbst um? Wir sind hart mit uns selbst. Wie reden wir über uns selbst? Unsere inneren Kritiker, die machen uns klein, die machen uns fertig. Doch wir sind begabt. Jeder, jede hier. Gott gibt jedem das, was er für seinen Weg und sie für ihren Weg braucht. Ganz typgerecht. Kinder müssen ja von ihren Eltern nicht das Gleiche bekommen. Jedes Kind soll das Seine bekommen. Nicht jedem das Gleiche, aber jedem das Seine. Und Gott gibt mir, was ich für meinen ganz persönlichen Weg brauche. Und er gibt dir, was du für deinen Weg brauchst. Und er vergleicht mich nicht. Gott vergleicht mich nicht mit anderen. Und er schaut sich hier um und sieht in diesem Raum nur talentierte Menschen. Menschen, die er begabt hat. Nur begnadete Kinder. Und ich wünsche uns, dass wir uns das immer und immer wieder klar machen und glauben können. Und dass wir uns dann mit der Gnadenbrille auch mal umschauen. Dass wir die anderen mal durch diese Gnadenbrille betrachten. Denn so, glaube ich, können wir aus diesem Teufelskreis des Vergleichens rauskommen. Wie wäre das? Du fängst an, für andere zu danken. Ja, du beginnst, seine Stärken, seine Erfolge zu feiern. Für mich war das eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Übung, aber eine gute. Wenn einer meiner Studienkollegen bessere Noten hatte, okay, da habe ich geschluckt, aber ich bin zu ihm hingegangen und sagte, Glückwunsch. Nicht, dass ich das immer von ganzem Herzen gesagt habe. Aber so weigerte ich mich, dass diese negativen Gefühle mich kontrollieren. So schützte ich mein Herz, So konnte ich Nein sagen zu diesem Neid. Warten wir nicht ab, bis uns nach Feiern zumute ist. Gehen wir hin, feiern wir den Erfolg des anderen, bis wir uns auch so fühlen. Wir haben in Jesus einen Weg, wie wir Neid ablegen können. Wir schauen auf Jesus und von Jesus geht Gnade aus. Für dich, für mich. Und Jesus möchte uns ganz liebevoll unsere Neidbrillen abnehmen. Er verurteilt uns nicht wegen unserem Neid. Er will uns heilen. Er ist unser Heiland. Und er hilft uns, dass wir uns nicht ständig am anderen messen, sondern ganz, ganz bei uns sein können. Und da können wir es auch gut aushalten, denn da ist auch die Gnade Gottes. Jesus lebt in mir. Ich bin wertvoll. Und wenn du Jesus dahin einlädst, dahin zu kommen, wo der Neid in dir frisst, dann kannst du genau da hören, wie er dir sagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Vater liebt dich. Genauso viel wie den anderen, den du gerade so beneidest. Und darum hör auf mit dem Vergleichen. Such dein Spieglein, das dir immer wieder vorhält, was alles an dir verbesserungswürdig ist, was hässlich ist, was kritikwürdig ist, was unvollkommen an dir ist. Such das Spieglein und such das Spieglein, das dir immer wieder zeigt, was an anderen viel schöner ist, was andere tausendmal besser können als du. Und wenn du das Spieglein gefunden hast, denk an folgenden Satz und handle im Namen Jesu bitte nach ihm. Nach diesem Satz. Scherben bringen Glück. Amen.